Der Titel dieser Predigt ist Da stand sie auf. Heute möchte ich mit euch wegen der rasch fortschreitenden Weltzeit das Bild eines Menschengottes, genauer gesagt das biblische Bild einer Frau, betrachten. Die Begebenheit, die wir dabei vor uns haben, die Personen und das ganze Umfeld zeigt uns das Verhalten von Menschen in einer Zeit, die der heutigen nicht unähnlich ist. Aber deswegen zeigt uns die Bibel gerade hier ein Leben, einen von Gott gegebenen inneren Schmuck, wie der Herr und nur der Herr in den Seinen verleiht, in solcher Zeit, inmitten ihrer Probleme, ihrer Sorgen, ihrer Anfechtungen und in großer Bedrückung, die sie oftmals sehr lange zu erleiden haben. Daran ersehen wir den Typus der Frau des Lammes, einen Teil ihres inneren Wesens im Hinblick auf das, was ist und was noch werden soll. Und so haben wir jetzt eines der schönsten Frauenbilder der Bibel vor uns. Es geht um die Hanna, die Mutter Samuels. An ihrer Person zeigt uns Gott die wesentliche Ausrüstung, die Beschaffenheit der Gehilfen des Lammes, wie sie sich in der Praxis auswirkt, wenn er sagt, in Sprüche 31, lieblich und schön sein ist nichts. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Und dazu wird gleich einer der bekanntesten Bibeltexte erklingen zu dieser so trost- und so lehrreichen Begebenheit, die dem Willen und dem Tun Gottes ein gewaltiges und nachhaltiges Zeugnis ausstellt. Das auch uns Hoffnung und Zukunft gibt und uns zeigt, wie der Herr seine Armen selig macht und wie er sie hinein und wieder herausführt aus tiefer persönlicher innerer Not und aus dem Hohn und Spott ihrer Widersacher. Und das erfolgt besonders im familiären Umfeld des Glaubens, denn hier bereitet oft der Rest an Bosheit der Schlange ihren Weg auf dem Felsen, auf dem wir gegründet sind. Und das muss ein Mensch erfahren. Damit müssen wir gelernt haben, umzugehen vor unserem Herrn und Gott, genau in der Situation, in die wir von Gott gestellt sind. Genau in der Lage, in die Gott uns gesetzt hat. Wer dort glaubt, der flieht ja nicht. Aber gesetzt wozu denn? Um das Heil zu gewinnen. Das Heil, das Gott uns bereitet hat in seinem Sohn. Diese Platzierung führt automatisch ins Leiden für jeden, den er aufnimmt, weil wir in eine feindliche Welt gesetzt sind. Christus selbst hat sie definitiv als nicht sein Reich bezeichnet und seine Hausgenossen sind ebenso davon betroffen. Und hier an Hannas Geschichte sehen wir eindrücklich, wie Gott dazu vorgeht, wie er dabei die Familie wirken lässt und die Zeit und wie er ganz gezielt mitten unter menschlicher Bosheit und Ignoranz mit den Seinen zum Ziel kommt. Auch uns lässt er ja lange lernen an unserem Platz, oft in bitterer Erfahrung, wie wir uns vor Gott und unseren Mitmenschen in Christus zu verhalten haben, und zwar seinem Evangelium gemäß. Es geht um die Hauptsache dabei, es geht um seine Ehre. Und deshalb wird in Christus die Besonnenheit mit der Zeit der Schirm unserer Seele, und zwar immer intensiver, und Einsicht behütet uns, wenn er in uns Gestalt gewonnen hat. Es ist ja nicht nur die Geschichte der Hanna, die wir vor uns haben. Nein, dieser Text hat vielmehr einen ganz besonderen heilsgeschichtlichen Effekt. Er greift viel weiter, viel tiefer, als es zuerst beim oberflächlichen Lesen den Anschein hat. Sehen wir uns deshalb zuerst das geistliche Umfeld an, wie Gottes Wort es uns hier zeigt, bevor wir genauer betrachten, was Gott an der Hanna und ihren Mitmenschen tut. Jene Zeit damals lässt sich leider recht gut mit der heutigen vergleichen, wenn wir die letzten 8 Worte Gottes im davorliegenden Buch der Richter beachten. Da steht, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das ist eine im geistlichen Sinn äußerst ungünstige Ausgangssituation für Gott, nicht wahr? Erfinden wir uns und unser Leben in unserer gegenwärtigen Zeit da nicht deutlich wieder? In diesem typischen Symptom einer Zeit, in die Gott jetzt auch uns gesetzt hat, bei allem Frieden und Wohlstand hier? Seht euch doch um im Christentum. Nahezu jeder tut, was recht ist in seinen Augen und er entwickelt sich dann demgemäß. Und neben der Zeit Noahs und der Zeit Sodoms, die der Herr ja auch uns gegenüber erwähnt, stellt das Ende des Buches der Richter die schlimmste Zeit der Heilsgeschichte dar. Nur, dass wir heute noch einen gewaltigen Schritt weiter sind, was die Gottesferne betrifft. 6 Kapitel später zeigt Gott dann auf, wie weit das alles schon gediehen ist. Es kommt so weit, dass die Heiden und deren Priester eher den Willen Gottes erkennen als das Volk Gottes. Nur sein Volk sieht und versteht ihn nicht mehr. Ja, sogar die unvernünftige Natur versteht zum x-ten Mal mehr vom Willen Gottes als sein Volk, das sein Wort hat, hätte, gehabt hätte. Denn die Bibel zeigt uns, dass selbst die Kühe besser wissen, wohin sie müssen. Es ist das leider nichts Neues, dass Heiden und Tiere den Willen Gottes eher erkennen als sein allzu satt gewordenes Volk. Auch später wieder zur Zeit Jesajas das gleiche Bild. Gott lässt diesen Propheten gleich zu Beginn seiner Tätigkeit ausrufen, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber mein Volk hat keine Einsicht. Und gleich darauf muss Jesaja dem Volk Gottes, das er sein Eigentum nennt, sagen, hört doch das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nehmt zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Und ebenso klagt Gott auch zur Zeit Jeremias, selbst der Storch am Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Turteltaube, Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein, aber mein Volk kennt die Rechtsordnung des Herrn nicht. Herrscht nicht jetzt die gleiche Wesensart unter uns Christen, so wie wir sie heute erleben? Wie viele, die sich Kinder Gottes nennen, reden sich ihre egozentrische Lebensart schön, aber sie tun doch nur, was sie wollen und freuen sich an der immer typischer dazu passenden, mehr und mehr verflachenden Verkündigung in den Gemeinden. Sie wollen eine kleine Zeit fröhlich sein im Licht der von ihnen ausgesuchten Lehrer, und dann gehen sie hinaus und tun weiter, was sie gut dünkt, noch ihres Herzens trug. Und zu dem allen nickt der von ihnen selbst zurechtgemachte Gott ja wohlwollend. Der lebendige Gott der Bibel ist das aber nicht. Und dann erzählen sie uns von Führungen Gottes in ihrem Wohlleben und beschämen Gottes Geliebte in deren Elend hier. Lässt sie der wahre Gott aber offenbar werden mit ihrem Tun? Sie merken es nicht mehr. Mit der Platzierung des wahren Gottes in den Leiden des Alltags, wie der Herr es dem Paulus angekündigt hat und wie wir es bei Hanna vor uns haben, sind die meisten nicht oder wären höchstens zu ihren Bedingungen einverstanden. Sie kritisieren Gottes Wort ja längst an all den Stellen, wo er Glaubensgehorsam und Dulden und drunterbleiben fordert. Denn was nicht sein darf, ihrer Meinung nach, das kann für sie auch nicht sein. Und deshalb wird Gottes gutes Wort auch nicht befolgt, sondern ignoriert und verleugnet. Was dann aber folgt, ist Streit und Unruhe im Herzen. Die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, wie Jesus dazu sagt, die macht solch vermeintlich Gläubige dann unwirsch und unduldsam, ungenießbar und innerlich krank. Und wenn wir das Warten und Hoffen auf Gott in unserer Bedrängnis, zu der wir gesetzt sind, von uns weisen, das Glauben und das Harren auf sein Wort und Tun, das zur rechten Zeit ja doch dann eintreffen wird, dann werden wir die Beute des Widersachers und seiner Helfer werden. Dann folgt die andere, die menschlich-diabolische Bedrückung, die Depression. Und deshalb können wir Hannas Verhalten als wegweisend von Gott her sehen. Wir müssen ja unbedingt vermeiden, unsere Platzierung als zufällig anzusehen, als ungünstig oder gar als falsch. Denn auch uns sagt Gottes Wort, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Fragen wir also lieber, was ist denn geworden? Was wurde denn aus der Hanna? Ja, aus Hanna, so kann man mit Recht bemerken, wurde Samuel. Gott wollte den Samuel bringen, genau in jene dunkle Zeit hinein. Samuel war von Gott vorgesehen, deshalb ist Samuel gekommen. Aber ringsherum um diese Tatsache lässt der Herr ganz Wesentliches geschehen an vielen Herzen. Und da ist viel Unangenehmes dabei, wohlgemerkt. sehr interessant und beachtenswert ist, wie Gott dabei vorgeht. Aber fragen wir weiter. Was wurde denn sinngemäß aus dem ersten Buch Samuel? Das ist leicht zu beantworten. David wurde daraus. Dann fragen wir an anderer Stelle, was wurde aus Hannas Widersacherin, aus der Peninna? Was wurde aus ihren Kindern? Nichts, was uns bekannt wäre, nicht wahr? Was wird aus dir werden? Wirst du, werde ich, Lohn empfangen? Vielleicht meinen wir, ja, wir tun uns nicht schwer mit dieser Geschichte der Hanna, denn wir kennen ja deren Ausgang. Jeder von uns hat sie sicher schon gelesen und sie gefällt uns. Aber die Situation, in die wir selber momentan gesteckt sind und was Gott dabei mit uns vorhat, was da werden soll, da tun wir uns doch ungleich schwerer, nicht wahr? Und gerade deshalb stellt Gott uns das Verhalten dieser Frau vor die Augen. Er ist es ja, er allein, der die Hanna dann Worte finden lässt wie: Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß, und von ihm werden die Taten gewogen. Also machen wir uns nun auf, bitten wir ihn, der alles weiß, dass er auch uns das Ohr offen hält, zu hören und uns Tränen gibt zum Weinen vor ihm und Knie, die heute noch vor ihm gebeugt sein sollen. Es möge uns auch gelingen, dieses erste Kapitel des ersten Buches Samuel heilsgeschichtlich als eine Ouvertüre zu sehen, als Einstieg in eine neue Heilszeit, die Gott herbeiführt. Kurz noch zur Geografie. 20 Kilometer nördlich von Jerusalem befindet sich auf der biblischen Landkarte eine Stadt, auf dem Gebirge Ephraim gelegen mit Namen Rama. Und das heißt Anhöhe, und sie ist eine von 5 gleichnamigen Städten in Israel gewesen. Und wenn man von dort noch einmal 20 Kilometer in Richtung Norden ging, kam man nach Silo, dem Ort der Ruhe. So lautete der Name jener Stadt. Und da steht im 1. Samuel am Beginn: Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim vom Bergland Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephraditers. Und er hatte 2 Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging nun Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl, Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkana aber, ihr Mann, sprach dann zu Hanna: Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Bis hier also einmal der Text. Wir haben gehört, der Herr hatte Hannas Mutterleib verschlossen. Jetzt wagen wir die Bemerkung, wozu? Wir wissen doch aus dem folgenden Text, dass er ihn zu gegebener Zeit öffnen wird. Die Bibel berichtet schließlich von insgesamt 4 Söhnen und 2 Töchtern Hannas. Aber weiter. Hanna wird in diesem Text zuerst genannt, dann erst Peninna. Also liegt der Schluss nahe, dass ihr Mann die Peninna wegen Hannas Kinderlosigkeit dazugenommen hatte. Denn wir haben es hier bei dem Ehemann Elkana mit einem Leviten zu tun, der Dienst tut auf dem Gebirge Ephraim. Und Gottes Wort zählt gleich zu Beginn seine Vorfahren auf bis ins 4. Glied. Tatsächlich sind die Leviten die einzige Gruppe, von denen jeder seinen Stammbaum bis auf den Stammvater Levi zurückverfolgen kann, von Geschlecht zu Geschlecht genau dokumentiert und festgehalten. Somit könnten wir daraus schlussfolgern, dass es für den Leviten Elkana wichtig war, einen männlichen Nachkommen zu haben. Die Bibel betont das zwar nicht ausdrücklich, aber die ganze Familiensituation lässt diesen Schluss zu, wie es zum Beispiel heißt, Elkanah gab Hannah den doppelten Anteil vom Opfermahl, denn er hatte Hannah lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Das ist eine ähnliche Situation wie bei Abraham, nicht wahr? Und auch hier deswegen Herzeleid, Kränkung und Spott durch eine Widersacherin. Als solche wird Peninna im Wort Gottes ja bezeichnet. Gott lässt eine Widersacherin zu. Mit diesem Prädikat wird Peninna uns vorgestellt. Verweilen wir da ein wenig, betrachten wir das genauer. Es heißt wortgetreu, und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Nun könnten wir meinen, wir haben uns verhört, hätten uns verlesen bei solchem Debakel in der gläubigen Familie eines Mannes, der im Dienst Gottes steht. Peninna will Hannah darüber zum Erzürnen bringen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hat. Sie will sie gegen Gott aufbringen und das nicht nur einmal. Wie viel Missgunst, wie viel Neid, wie viel Unbarmherzigkeit, wie viel Hochmut steckt hinter solchen Tun. Im selben Haus, unter demselben Dach. Aber Gott belässt sie absichtlich in den Familien, die Widersacher. Und wer weiß, wie viele jetzt zuhören von ihnen, die ihr Tun und Reden selber nicht mehr erkennen. Nirgends zeigt der Herr das so gezielt auf wie in den Familien der Gläubigen, denn dort geht er an die Herzen. Dort muss ans Licht, was sonst im Dunkel verborgen bliebe. Weil draußen, die Welt, die ist keine solche Gefahr, die setzt uns keinen solchen Widerstand entgegen, in gezielter und oft so unheimlicher oder heimlicher, gotteslästerlicher Weise. Denn an dem Widerstand von draußen, da erstarken wir geistlich ja viel schneller. Aber was von drinnen kommt, das schwächt uns. Die von drinnen, die mit uns zum Haus Gottes gehen, die Hausgenossen des Glaubens, die Gott als Widersacher zulässt bzw. einsetzt, die schwächen und verführen uns oft lange Zeit. Und das ist es, was in erster Linie zum Weg der Schlange auf dem Felsen gehört, wie in Sprüche 30,19 steht. Von dem dann dort steht, ich verwundere mich sehr darüber. Und tatsächlich ist es für ein Gotteskind unbegreifbar, dass es ihn tatsächlich gibt, den Weg der Schlange auf dem Felsen. Nach biblischen Begriffen ist es der Weg des Satans auf Christus und seinem Werk. Es ist das so vertraute Tun und Reden des Gegners, der sich als Engel des Lichts verstellt, als Bruder, als Schwester. Und so tritt er auf, der Widersacher, in der Familie. Er sitzt in der Gemeinschaft der Heiligen, mitten unter uns. Ja, der Widersacher ist auch in dir drinnen tätig. Er kommt über die Gedanken und er ist bestrebt, dich aufzubringen gegen Gott. Mit falscher Logik und gezielten Bibelsprüchen. Und meine du nur nicht, du seist davor gefeit. Der Unterschied zwischen Hannah und Peninna ist nun aber der, die eine wird durch all die Widerwärtigkeiten demütig zum Herrn gezogen. Die andere wendet sich im Eigendünkel hochmütig ab von ihm, in ihrem Glück. Wir müssten uns immer wieder fragen, wie viele wohl in den Gemeindeseelen sitzen, die ihr Widerspruchsgeist hergeleitet hat, die aber nicht wirklich bekehrt sind, die sichtlich nicht vom Herrn abhängig sind. Und ihr Mund, der verrät ihren Herzenszustand. Na passen wir doch auf, wir haben das Wort Gottes vor uns und Gott sagt uns hier, was er meint und er meint, was er sagt. Deshalb heißt es für uns umso mehr, aufmerken. Wäre nicht die Bibel voll davon und würde nicht der Herr selber davon sprechen, wir gingen an dieser Tatsache kopfschüttelnd vorbei, obwohl wir zugeben müssen, er ist uns beileibe nicht unbekannt, dieser Rest von Bosheit, nicht wahr? Na, erscheint uns das unmöglich, zu weit hergeholt, zu übertrieben, dann frage ich dich, lebst du in einer gläubigen Familie, mit einem gläubigen Mann zusammen, mit einer gläubigen Frau, mit einem Menschen, der im Dienste Gottes steht, vielleicht predigt wie jetzt, mit einem, der Gottes Wort hat und mehr oder weniger gut kennt? Leben deine Hausgenossen nicht mit dir zusammen? Und was wird geredet? Was zeigt Gott dir auf? Und was zeigt er den anderen auf an dir? Es ist wahrlich unleugbar auf dieser Erde der Weg der Schlange auf dem Felsen. Er existiert in jeder Familie, wo Gott Menschen ins Heil versetzt hat in Christus. Denn Gott muss ja den Menschen in seinem Glaubensleben zu nichts machen, um Christi willen. Und dabei darf der Widersacher nach Kräften mitwirken, denkt dann Hiob. Seit dem Garten in Eden bis in deine und meine heutige Platzierung dasselbe Programm. Die Bibel spricht deshalb in Hannas Familie von einer Widersacherin. Aber gibt es ein schlimmeres Prädikat für einen Menschen in einer Familie, die mit Gott zu tun hat? Und wie gezielt sie vorgeht, die Penina. Auch in unseren Kreisen wundern wir uns doch über gewisse Aussagen und Aktivitäten und wir sagen uns, das gibt es doch nicht, das kann doch nicht sein. Und besonders zu geistlichen Anlässen wird die Bosheit noch mehr aktiv als sonst, mehr als im Alltag. Zurück damit zu Hannas Familie. Diese ständigen Kränkungen, diese Sticheleien und der leidige Trost ihres Ehemannes arbeiten darauf hin, dass die Sache schließlich so endet, wie sie von Gott gewollt ist. Erinnern wir uns, dass er ja den Mutterleib der Hanna verschlossen hatte. Noch. So etwas wird nicht nur einmal von einer biblischen Ehefrau berichtet, und es waren beileibe nicht die Schlechtesten, die davon betroffen waren. Was hatten andere biblische Frauen aber oft Kinder? Bei ihnen war nichts verschlossen. Frauen, die sich dann aber als Rabenmütter entpuppten, als eben solche Großmütter. Zwei Namen mögen hier genügen, die gottlose Athalia und ihre Mutter Isabel. Aber hier bei Hannah, der doch von Gott ein ganz besonderes Denkmal als Mutter gesetzt ist, da heißt es für viele Jahre, der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und das hatte auf viele Menschen Auswirkungen, nicht nur in der Familie. Ein Satz drängt sich hier denen auf, die Gottes Wort kennen und lieb haben. Ein Bild auf Christus, auf das erste Kommen des Gottessohnes und auf seine Gemeinde. Aber auch als Wegbeschreibung unseres persönlichen Glaubenslebens. Und der heißt, indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Micha 5,2. Wie es denn dann auch von der apokalyptischen Frau in der Wüste heißt, in Offenbarung 12, sie gebar ein männliches. Ein klarer Hinweis auf die Gemeinde, die Christus hervorzubringen hat, hier schon, auf Erden, in jedem Einzelnen, das Männliche, ihn, Christus in uns, er muss Gestalt gewinnen in uns, ausschließlich er. Und dieses Wort können wir später noch weiter bewegen im Herzen, können den Herrn selbst befragen, was es denn bedeutet, wenn Hanna in ihrem Lobgesang dann triumphiert. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren, wo sie selber doch nur 6 Kinder geboren hatte. Wer ist denn der 7? Es ergeben sich ohnehin etliche Fragen in unserem Text, die wir, jeder für sich, an den Herrn, dem Meister seines Wortes zu stellen haben. Denn wir sind zu gering für den Durchblick im Wort Gottes, wenn es um unsere Platzierung und Familiensituation geht. In Bezug auf seinen Willen und sein Wort geht. Der Alltag beweist allerdings deutlich genug, dass es nicht nötig ist, viel zu verstehen, dass wir aber unser Herz bleibend beim Herrn Jesus haben und Gott fürchten sollen. Dann kann uns weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch kein Ehegatte, kein Kind und kein Widersacher in der Familie. Aber es ist ja keine Kleinigkeit, wenn es heißt, ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte sie jene so, dass sie weinte und nichts aß. Jahr für Jahr im gleichen Haus mit dem Widersacher und immer wieder an der empfindlichsten Stelle getroffen. Wie viele kennen diese Handschrift, nicht wahr? Aber achte doch darauf, genau daraus entsteht die kostbare Perle, die du dann nicht mehr vor die Säue wirfst, weder solange sie im Werden ist, noch wenn sie bereits glänzt im Angesicht Gottes dank seinem Licht. Dennoch wird da viel gesündigt, mit eigenliebiger Jammerei, mit Zurückschlagen, mit Ärger und mit Gekränktsein. Auch die Hanna hatte sich ihr Leben ganz anders vorgestellt, als Elkanah sie geheiratet hatte. Aber diesen Ehemann hat Gott mit eingebunden in seinen Plan, mal so, Hanna aber gab einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb. Und dann, Hanna, warum weinst du? Ja, Gott kommt zum Ziel mit ihr und mit ihrem Samuel. Der schändliche Charakter ihrer Kontrahentin ist nur sein Schleifmittel für die nunmehr entstehende Perle. Und wie man sieht, Hanna wird dabei immer demütiger, immer gebrochener, immer milder. Der Herr zerbricht aber nicht das geknickte Rohr, löscht nicht den glimmenden Docht. Und es sind gerade die unangenehmsten Menschen, die den höchsten Wert bekommen, wenn sie uns als Schleifstein Gottes dienen, der uns hinbringen soll auf das Zustimmen zum Mitgestorbensein in Christus und zum neuen Leben aus ihm. Und wo ginge das besser als in der eigenen Familie, wo man uns kennt, mit zielgenauen Vorwürfen, mit Anfechtungen, Beleidigungen und Untergriffen. Für viele ist diese gottgewollte Schachmatt-Situation eine Tortur über lange Jahre hinweg. Denkt nur an Jakob, an Josef, an David und so auch hier. Aber schaut das Ende an. Wer mit Christus in einem neuen Leben wandeln will, muss in der Praxis mitgestorben sein mit ihm. Und das erkennen wir nur über den Untergang der Eigenliebe. Und wenn ihr hier herinnen jetzt auch alle theoretisch zustimmt, so muss das doch jeder Einzelne von uns dort durchleben, wo er von Gott hingestellt worden ist. Sonst hat es keinen praktischen Wert. Sonst bleibt uns nichts als ein Kopfglaube, der im Grunde wertlos ist. Ein Hobbychristentum, nicht für die Ewigkeit bestimmt. Es sind die schwersten Stunden im alltäglichen Leben, die vor Gott die wertvollsten sind. Eben weil wir dort gestoßen und verachtet und verhöhnt werden. Wenn wir dabei still bleiben und alles auf Jesus und das Gekreuzigtsein mit ihm abladen. Und wer das durchlebt, der sieht erst dabei, wie viel Unduldsamkeit in ihm selber steckt. Da lernst du dein eigenes Herz besser kennen, wenn es beleidigt wird und missachtet. Und je älter du wirst als Gotteskind, umso ernsthafter lernst du in dieser Schule Gottes, dass in dir selber gar nichts besser geworden ist. Dass du immer noch so böse und so argwöhnisch bist von dir aus, wie du mit 10, 15, 20 Jahren warst und auch später noch. In dir selber ist ja nichts anders geworden. Das ist eine andere Sicht von Pubertät, von Aufbegehren und von Altersstarrsinn, nicht wahr? Und was lerne ich daraus? Dass ich so wie ich bin, weggehöre. Und das ist Gottes Meinung über mich. Ich habe in mir keine Berechtigung, mich einen Christenmenschen zu nennen. In mir nicht. Der gleiche Schwindler, der gleiche Lügner, das gleiche alte Schwein, in jeder Hinsicht sieht mich aus dem Spiegel an. Sind wir doch alle ausnahmslos über die Sünde zum Herrn und zu seiner Errettung gekommen. Alles andere wäre religiöse Einbildung. Und wer das nicht kennt und nicht zugibt, der ist nie in Gottes Schule gewesen. Aber gerade hier gilt vor Gott in Christus, nur wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer hier nicht will, der bleibt im alten Menschen, ohne dass Christus in ihm Gestalt gewinnen wird. Er bleibt im unbeschnittenen Zustand seines Fleisches und geht auch so verloren. Er mag sich einen Christen nennen oder nicht. Es ist allein Gottes Werk, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Und Glauben aber heißt absolut nur mehr abhängig sein von der Person des Christus. Und die Werkstätte dazu, die haben wir jetzt eine kleine Weile betrachtet. Und nun ist schon ein gutes Stück klarer, was Gott vorhatte und wie er das Kommen des Samuel anging. Und in weiterer Folge das Kommen Davids. Auch ihm wurde ja vor Antritt seines Königtums ein gewaltiger Schleifstein erweckt. Nicht wahr? Worauf aber geht das Ganze hinaus? Auf Gottes Sohn, der kommen sollte, als die Zeit erfüllt war, historisch und geografisch. So muss das gesehen werden, auch was in dir und mir kommen soll nach Gottes Plan. Der Sohn ist uns gegeben. Das hören wir heraus aus der Lebensbeschreibung der Hanna. Und ist uns vom Vater der Sohn gegeben, dann ist uns auch die Platzierung gegeben hier auf Erden und im Himmel. Und ist uns die gegeben, dann sind uns hier Widersacher als Schleifmittel gegeben, um uns ausschließlich auf Christus hin zu konzentrieren. Und dazu gehören ja auch etliche andere Gegenspieler. Nicht nur unangenehme, sondern auch recht freundliche, recht liebevolle. Unser Herz wird aber leer bleiben bei ihren schmeichelnden Reden. Da bleiben wir weiterhin unverstanden. Auch das wird uns hier gezeigt, denn der Levit Elkanah, ihr Ehemann, verhält sich wohl nett. Aber das hilft der Hanna nicht. Da steht, und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah, ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Wozu fragt Elkanah, warum weinst du? Weiß er denn nicht? Oh ja, er weiß es sehr wohl, aber was ist das für ein leidiger Trost nach so vielen Jahren? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Du, das bohrt tief in ihrer Herzenswunde. 10 Söhne? Hätte sie ihm einen Sohn geschenkt, hätte ihr Gott einen gegeben, wäre alles schon anders. Aber so? Und soeben haben wir gelesen, Hanna weinte und aß nichts. Im nächsten Vers aber steht, sie aß und trank und dann stand sie auf. Kennen wir das nicht auch? Wir essen nicht, wir essen doch und wir essen wieder und wieder nicht. Es ist nicht der Wankelmut allein, es ist das Herz, das uns da von einem ins andere treibt. Mal betrübt, dann wieder zeitweise fröhlich, hin und her gerissen ein Leben lang. Innerlich unstet und flüchtig, unberechenbar und dabei doch vor Gott und den anderen offenbar. Ja, wir und unsere Kinder, schlau und verschlagen, deprimiert und gleichzeitig hochmütig, längst enttäuscht und doch immer wieder der Selbsttäuschung erlegen. Eine leidige Spinnerei kontra unerreichte Weisheit, nicht wahr? Beten, dann aufstehen vom Beten, wie Jakob am Jabuk, alles wieder selber in die Hand nehmen, nach ein paar Momenten Gott vertrauen. Ja, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von alledem? Von all meinen Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen, wie Römer 2 sagt. Und irgendwann kommt dann aber der Moment, es kommt das Ende der verordneten Zeitspanne in meinem Leben, wie aus heiterem Himmel, und es ist zu hoffen, dass wir es schon erlebt haben oder vorher noch erleben werden, was in diesem Moment passiert. Und dann steht da, und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, so dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Eli, der amtierende Hohepriester, ist eine weitere unverständige Person in Hannas Leben. Ein ganz besonderes Kriterium zusammen mit seinen Söhnen, die, wie er, Priester waren, von denen es allerdings heißt, aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Eli ist zu jener Zeit nicht, beziehungsweise nicht mehr, in der Lage, das tief betrübte Herz eines betenden Menschen zu unterscheiden von einem Betrunkenen. Eli beobachtet zwar andere Menschen im Tempel Gottes und auch beurteilt er diese, aber auch seine immer schlechter werdenden Augen werden jetzt nicht herhalten können als Ausrede für seine schreckliche Fehleinschätzung. Hanna aber hat auch dieser Angriff nicht geschadet. Eli, der Priester, kennt das Kämmerlein der Elenden nicht, dafür kennt Hanna es umso inniger. Eli, man kann es nicht anders sehen, stört an dieser Stelle. Ja, er stört, er steht Gott im Weg. Wie ist es da mit uns? Stören wir das Kämmerlein der anderen durch unseren Unverstand, durch unsere wohlmeinenden Ratschläge? Halten wir sie von Gott ab? Ziehen wir sie an uns, wie Absalom? Versuchen wir, das innige Gebet eines Elenden zu korrigieren? Schicken wir Menschen in die Seelsorge, damit sie kuriert werden, die doch bereits in tiefer Not vor dem Herrn liegen oder dort liegen sollten und nicht vor Menschen? Schau, wir Menschen, auch wir Gläubigen, wir verstehen einander nicht wirklich. Wir sollen das auch gar nicht können. Und deswegen reden wir ja andauernd aneinander vorbei. Siehe die Rede des Hohepriesters Eli und des Ehemanns Elkanah. Der Herr aber, der versteht uns. Und wir sollen ihn verstehen. So geschieht Gemeinschaft, wie sie sein soll. So geschieht uns die rechte Hilfe. Nicht, indem wir aufeinander einreden, weil wir meinen, uns gebührt zu reden und uns gegenseitig zu überreden und zu belehren suchen, damit wir andere auf den Stand bringen, den wir selber haben. Ein Gräuel ist das. Und das sehen wir hier an Eli. Es gibt nur einen, der unser Herz heilt und stillt. Wie Psalm 74 sagt, Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Wir alle verstehen einander so wenig, dass wir auch nicht in geistlicher Stunde miteinander reden müssten, sondern wir sollten es halten wie die Blumen, uns einzeln nach der Sonne ausrichten, nach der Sonne der Gerechtigkeit, das ist der Name unseres Herrn Jesus. Dann wird's recht. Dann, so geschieht rechte Kommunikation. Zurück zu Hannah. Damals galt wie auch heute Ichabod. Die Herrlichkeit ist weg. Wir müssen immer noch beachten, in welche Zeit die Hannah gesetzt war und bald darauf auch Gottes Samuel, den er in jene Zeit gesetzt haben wollte. Sind sie nicht auch heute gegenwärtig die typischen Zeichen jener Zeit? Der Priester erkennt nicht mehr recht, die Feinde haben die Oberhand gewonnen, dem Volk fehlt das Verständnis, wie man in einer tristen, familiären Situation durch drunter bleiben und hin zum Herrn durchkommt. Die Hanna, die sagt dem Eli in ihrer Weisheit nicht, worum es geht bei ihrer Bitte an den Herrn. Sie ist längst so weit, sich keinem Menschen mehr anzuvertrauen, auch nicht dem irdischen Hohepriester, sondern nur mehr dem himmlischen. Hanna wusste ja, wohin sie musste. Ein Mensch kann nicht helfen, auch der Priester nicht. Denn wo die Not so groß ist, dass ich mir mein geistliches Leben nicht mehr schönreden kann, da scheue ich jeden intimen Herzenskontakt mit Menschen. Da knie ich nur mehr vor dem Herrn. Dort bei ihm ist Hilfe, ist Ruhe und Frieden. Und das Evangelium gehört ja allemal nur den Armen. Das ist ein ewig gültiges Gotteswort. Und noch etwas, wer es fassen kann, der fasse es. Es ist der Hochmut, immer wieder nur der Hochmut, der den Menschen seine Sorgen einem anderen Menschen mitteilen lässt. Solange wir das tun, geht es uns noch zu gut. Ja, es ist auch der Hochmut, der dich vielleicht jetzt gegen diesen Gedanken rebellieren lässt. Es ist unsere dumme, sündige Profilierungssucht für Menschen, wenn wir vor ihnen ausbreiten, was nur für Gottes Herz und Hilfsbereitschaft bestimmt ist. Denn das weckt Gottes Eifersucht. Und dann werden uns die Ratschläge der Menschen nur zur berechtigten Strafe. Es sei denn, sie haben uns auf Christus allein hingewiesen. Und wer anderes tut, erweist sich nicht als ein von Gott berufener, sondern als getarnter Widersacher. Und wohl der Gemeinschaft, die ihre geistlichen Väter und Führer von Gott bekommen hat, die sich selber für untüchtig halten und die zurückschrecken vor ihrer Aufgabe, die sich lieber verkriechen wollen, statt sich auf die Bühne zu begeben, auf die Bühne des zwischenmenschlichen Lehrens und Unterweisens im Sinne von uns gebührt zu reden. Wer ist unser Herr? Wo uns die Not größer geworden ist als alles andere, da verstummen wir dann doch endlich vor den Menschen und schweigen vor ihnen. Da wollen und können wir nur zu dem einen gehen, von dem unsere Hilfe herkommt. Und etwas wird uns unabhängig von allem anderen deutlich gezeigt. Hannah wird zum festgesetzten Zeitpunkt Gottes in das Gebet des Glaubens geleitet und erhört. Eines Tages steht da. Sie hätte ja schon ein oder zwei Jahre vorher so an Gott herantreten können, aber es musste sowohl die Zeit als auch die Hanna reif werden für Gottes Wirken. Hier gilt uns sein Wort, darum lassen wir uns auch nicht entmutigen aus 2. Korinther. Dort steht es zweimal, auch wenn Menschen uns entmutigen, auch wenn wir selber keinen Mut mehr aufbringen. Die Zusage Gottes, die steht felsenfest über unserem Leben. Und sie gilt in alle Ewigkeit. Und kehren wir damit zurück in die Realität von Gottes Wort und menschlichem Unverständnis, von Glauben und Hoffen, inmitten von angefeindet werden. Und jetzt steht ab Vers 14, und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und so ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte, aber Hanna ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Warum geht die Hanna nicht mit hinauf? Erst wenn sie den Knaben entwöhnt hat, will sie wieder mitkommen. Was ist das für ein wunderbares persönliches Dasein vor dem Herrn? Der Begriff entwöhnt, der kommt 11-mal im Alten Testament vor. 4-mal davon betrifft er Hannas Verhalten. Besonders interessant ist, wie David dieses Wort dann verwenden darf. Im Psalm 131, nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Es ist ein Grund mehr, den Herrn um Verständnis zu bitten für diesen Vers. Denn warum ist eine Seele still wie ein entwöhntes Kind und nicht wie ein gestilltes Kind? Interessant dazu auch Abrahams Verhalten bei Isaak. Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt, steht dort. Und Abraham machte ein großes Mahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Nun aber weiter im Text. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, tue, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Möge der Herr nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, samt 3 Jungstieren, einem Eva Mehl und einem Schlauch Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach, mein Herr, so wahr deine Seele lebt. Mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Ja, jetzt gibt sie die Bitte, die sie an Gott richtete, preis. Was mag im Herzen dieser Frau alles vorgegangen sein? Zuerst die Heirat voller Hoffnung mit Elkanah, dann die jahrelange Unfruchtbarkeit, der Spott, die bösen Versuche, sie gegen Gott aufzubringen, wie in ihrem Schicksal, das ganze Unverständnis in der Familie und von Seiten der hohen Geistlichkeit. An ihrem Verhalten sieht man, dass sie dem allen gestorben ist. Sie richtet nur mehr an den Herrn ihr Anliegen und das an der Stelle, die er dafür vorgesehen hat, und sie bezeugt ihn. Ein glasklares Bild auf Christus und auf das von Gott in ihr erreichte Ziel. Und sie gibt ihren Sohn her. Wieder ein klarer Hinweis auf den Vater und Christus. Und bedenken wir, der kleine Samuel kam dort sichtlich in keine gute Gesellschaft. Der Knabe war noch sehr jung, beziehungsweise klein, steht da. So heißt es, als er zu Eli kam, und nicht zu vergessen, da waren ja Hophni und Phinehas, seine beiden korrupten Söhne als Priester, die den Herrn nicht kannten, die Samuel dort jahrelang miterleben musste, immer wieder die Widersacher. Ja, was für eine Kindheit. Und seine Mutter, geht sie ihm ab? Der Gedanke an unseren Herrn liegt da ganz nahe, wie er nächtelang beim Vater im Gebet war. Wir alles nur aus der Hand des Vaters nahm, inmitten alles Widerspruchs von uns sündigen Menschen. Und eines Tages, als der von Gott erbetene und inzwischen gealterte Samuel vom Volk darauf angesprochen wird, dass nun seine beiden Söhne nicht entsprechen in geistlicher Hinsicht, der schließt sich seinem Herzen ein Kreis, den viele auf ihrem Weg mit Christus auch kennen und mit nicht geringem Schrecken durchleben. An uns ist nichts, das uns zur Hoffnung berechtigen würde, dass es so weitergeht, wie wir uns das vorstellen. Gott gibt und Gott nimmt und sein Name sei hochgelobt. Was wir können und dürfen ist, an unserem Herrn zu hängen, alles ihm anzubefehlen und in seiner Gnade, die er uns dazu gibt, treu zu sein. Und wie sehr der Vater im Himmel an seinem Sohn hängt, erkennen wir in Summe an dieser wunderbaren Geschichte des Lebens von Hanna und Samuel, wo jeder einzelne Moment hinweist auf den, der das Leben gibt und alles so lenkt, dass es zum Besten ist. Betrachten wir deshalb noch einmal den Moment der Wende in unserem Text. Lassen wir Gottes Wort an unseren Herzen wirken. Seine Botschaft von einer Frau, die so ungewöhnlich unter ihren schweren Umständen von Gott geleitet wurde, wie es uns von keiner anderen bekannt ist. Und heben auch wir unsere Augen auf in den Umständen, in denen wir stehen, an dem Ort, an dem wir platziert sind. Fassen wir deshalb zusammen. Das falsche Trösten ihres Mannes Elkana hat wohl als der letzte Tropfen sozusagen das Gefäß in Hannas Herzen zum Überlaufen gebracht. Da ist sie aufgestanden. Und das hat geholfen. Das war der entscheidende Moment. Du, das hilft auch dir, das gesegnete Aufstehen, dieser gesegnete Augenblick, wenn du es nicht mehr aushalten kannst unter den Menschen, wenn es einfach nicht mehr geht, dann eile du hin, wie die Hanna, ins Heiligtum des Herrn. Und was so lange in dir gefressen hat als heimlicher Kummer, was in dir verschlossen war da drinnen, was du innerlich wochenlang, ja jahrelang mit dir herumgetragen hast, das lass doch endlich herausfließen aus deinem Herzen hinein in Gottes Herz, sodass du sagen kannst, ich habe mein Herz ausgeschüttet, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt wie ein entwöhntes Kind, bei seiner Mutter wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Ja, da wurde die Hanna still. Und da wirst auch du still werden. Da kommt Gottes Friede über dich. Wie der Herr uns zusagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch euer Herz. Erschrecke nicht und verzage nicht. Das ist doch für jeden von uns, der sich schon so lange abschleppt mit seiner alten Last, der vorgezeichnete Weg. Aufstehen! Weg von den Menschen, weg von ihrem leidigen Trösten, hin in die Stille, in die Einsamkeit mit deinem Gott. Klage du es ihm, wie David, der im Psalm 56 ausruft, du zählst, wie oft ich fliehen muss, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Ja, lass deine Sache die Sache des Herrn, des liebenden Vatergottes werden. Gib du deine Not aus deiner Hand in seine Hand. Dann wirst du getrost werden, recht getrost. Unter aller deiner Last. Dann kannst du sein Lied singen unter allen, die zuhören. Denn der Tag wird kommen, es kommt der Tag, an dem der Herr dir die Last abnimmt. Sage doch du wie die Hanna, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und wenn du dabei auch sagen musst, Vater, ich habe gesündigt. Habe gesündigt, weil ich nicht schon früher zu dir gekommen bin. Wohl dir, wenn du so tust. Magst du auch von Menschen nicht verstanden werden, auch nicht von dem frommen Mann, der am Pfosten des Hauses Gottes sitzt und dich in deiner Not nur noch mehr kränkt, der versteht dich nicht. Aber der Herr, dein Heiland, der versteht dich. Er versteht die Leute, die es nicht mehr aushalten können unter der Last, auch unter der Last ihrer Sünde. Er versteht alle, die nicht mehr zum Stehen imstande sind, sondern niederfallen, weil die Last sie so drückt. Und wir hatten gelesen, so weinte sie nun und aß nichts. Na, erscheint es uns zu unmännlich, dieses Verhalten der Hanna? Es kommt zwar nicht auf die Menge der Tränen an, aber es gibt unter uns doch wahrlich keinen, der trockenen Auges durch die enge Pforte kommt, nicht wahr? Gehörst du nicht auch zu den armen, zerstoßenen Herzen, zu den Gefangenen, zu denen, die längst nicht mehr können, wie sie gerne gewollt hätten, zu den Blinden, die doch so gerne sehen möchten? Merken wir uns dieses Wort, kaufen wir dieses Wort von Gott umsonst und ohne Geld. Da stand sie auf. Ist das nicht ein Bild auf die Frau des Lammes? Ist sie es nicht, die gebeugt vor Gott auf den Knien die herrliche Botschaft gehört hat, die Botschaft von der Befreiung in Christus, durch Christus, wie er sagt, Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Steh du auf und geh hinan. Geh hin zu deinem Gott, der dir versprochen hat, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Dann wirst du nicht mehr so traurig aussehen. Mit diesem Wort kannst du deines Weges wandeln vor dem Angesicht des Herrn. Da kannst du aufstehen aus deiner Not, nun für immer gebunden an deinen Gott, der dir alle deine Sünden vergibt und dich aufnimmt und alle deine Gebrechen heilt und sein von den Menschen entwöhntes Kind tröstet wie eine Mutter. Dann kannst du dich rühmen und sagen, jawohl, ich bin der Mensch, der so betrübt war all die Jahre, aber der Herr hat mein Flehen, meine Bitte erhört. Darum gebe ich mich dem Herrn wieder, mein Leben lang, mein in ihm gesegnetes Leben, sein ewiges Leben lang. Amen.
Amen. Amen.